12:22. Das Inforadio-Gespräch am Wochenende mit Sabina Mattei.
12:22, diesmal ausnahmsweise live aus dem Studio von Inforadio. Und es geht um Wladimir Putins Krieg in der Ukraine. Sein Wille zur Gewaltanwendung ist regelmäßig unterschätzt worden. Bis zuletzt hielten viele im Westen auch eine direkte russische Militärintervention in der Ukraine für unwahrscheinlich. Doch mit dem Großangriff auf seinen souveränen Nachbarstaat hat Russland nun den ersten großen Krieg in Europa seit Jahrzehnten entfesselt. Um diesen Krieg, der Europa erschüttert wie kein anderer Gewaltakt seit Hitlers Überfällen, geht es diesmal bei 12:22 im Gespräch mit Ralf Füchs, dem Mitbegründer und Geschäftsführer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, kurz LIBMOD. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Mattei.
Herr Füchs, LIBMOD hat sich der Erneuerung der liberalen Demokratie verschrieben. Ihr Schwerpunkt lag von Anfang an auf Russland und auf der Ukraine. Hat der russische Überfall auf die Ukraine Sie überrascht?
Nicht wirklich. Das war nicht ein Krieg oder ist ein Krieg mit Ansage. Wir haben die Signale, glaube ich, unterschätzt, die aus dem Kreml kamen. Bis hin zu dem historischen Essay, den Putin im letzten Jahr geschrieben hat oder hat schreiben lassen, dem er die Ukraine, in der Ukraine eine eigenständige Existenzberechtigung abstreitet und reklamiert, dass sie ein Kernland von Großrussland war und in Zukunft auch sein muss. Und wir haben unterschätzt, dass Russland sich unter Putin in eine revanchistische Macht verwandelt hat, die es darauf anlegt, die Geschichte zurückzudrehen hinter 1990 und die europäische Landkarte mit Gewalt zu verändern. Und obwohl es viele Warnsignale gegeben hat, ich bin immer jetzt etwas verzweifelt und wütend, wenn ich höre, dass man das alles nicht hätte voraussehen können und dass wir jetzt ganz überrascht sind. Ich glaube, wir wollten einfach nicht wirklich hinsehen, weil die Konsequenzen zu unbequem sind.
Wollten nicht hinsehen? Es gibt jene, die den Überfall auf die Ukraine nun zwar als völkerrechtswidrig verurteilen, aber zugleich argumentieren, der Westen habe Moskau eben einfach mehr bieten müssen. Was hätte das denn sein können?
Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, geht es um Sicherheit? Geht es um militärische Sicherheit in dieser Auseinandersetzung? Das halte ich für bloße Propaganda. Ich meine, es gibt keinen Staat in Osteuropa, dessen Grenzen so sicher sind wie die, sagen, Russlands. Es ist ja umgekehrt so, dass Russland die Grenzen seiner Nachbarn, sagen, bedroht. Die Ukraine war natürlich niemals eine militärische Gefahr, auch die NATO nicht. Sie hat keine Angriffswaffen in Osteuropa. Es gibt keine Atomwaffen der NATO in Mittelosteuropa. Ist auch politisch völlig undenkbar, dass die NATO sagen, Russland angreifen würde. Das ist ja sagen, Science Fiction. Ich glaube, dass es um ganz andere Ziele für sein Russland geht, die Putin eigentlich auch sehr offen ausspricht. Er will so viel wie möglich des Imperiums wieder restaurieren. Er hat ja gesagt, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war. Und er will verhindern, erfolgreiche demokratische Veränderungen in der russischen Nachbarschaft. Also ja. Das sieht er als, glaube ich, die eigentliche Bedrohung, dass dieser Funke von Demokratie und Freiheit überspringen könnte auf Russland. Wenn es um Sicherheit geht, dann wäre ein Kompromiss, ein Interessenausgleich, glaube ich, jederzeit möglich. Also Verhandlungen über Abrüstung, über Rüstungskontrolle, keine offensiven militärischen Großmanöver.
Dementsprechend hat es ja auch in den vergangenen Wochen und Monaten ständig Angebote des Westens gegeben. Aber ist für Sie vorstellbar, dass dieser Krieg anders endet als mit einem schnellen militärischen Sieg Russlands?
Ich bin mir da nicht sicher, bin auch kein Militärexperte, aber möglicherweise hat Putin sich doch verkalkuliert. Ja, wenn er darauf gesetzt hat, dass die Ukraine, der ukrainische Staat schnell zusammenbrechen wird, vielleicht hat er an seine eigene Propaganda geglaubt, dass das eigentlich gar kein wirklicher Staat ist und die Ukrainer kein Nationalbewusstsein hätten. Und es zeigt sich jetzt, dass sie bereit sind, einen fast aussichtslosen Krieg zu führen. Das geht mir wirklich so ans Gemüt zu sehen, wie jetzt Väter und Söhne und Brüder sich verabschieden von ihrer Familie und in einen Krieg ziehen, bei dem sie eigentlich kaum eine Chance haben zu gewinnen, weil Russland militärisch so überlegen ist. Und trotzdem verteidigen sie ihre Unabhängigkeit und ihre Freiheit. Und mich macht es fast wahnsinnig, dass wir da so zögerlich sind und so zurückhaltend und Deutschland immer noch keine Waffenlieferungen an die Ukraine, also nicht ihnen helfen, sich zu verteidigen, auch gegen russische Luftangriffe. Das ist ja entscheidend, weil ich glaube, am Boden könnten die Ukrainer sich gegen die russische Armee tatsächlich verteidigen.
Bevor wir auf die internationale, auch auf die deutsche Reaktion gucken, Lipmot war ja auch in Russland engagiert, bis der Kreml ihren Think Tank zur unerwünschten Organisation erklärte letztes Jahr. Wie stehen denn die Russinnen und Russen zu diesem Krieg? Sicherlich haben sie da auch noch gute Verbindungen.
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil nach allem, was wir wissen, ist dieser Krieg in Russland nicht populär. Und ich bewundere die Tausende, vor allem junger Menschen, die so in den letzten 2 Tagen in mehr als 50 Städten in Russland auf die Straße gegangen sind, obwohl sie damit auch ein hohes persönliches Risiko gehen. Es sind fast 2000 dieser Demonstrantinnen und Demonstranten verhaftet worden. Aber es gibt doch deutliche Zeichen, dass ein beträchtlicher Teil der russischen Bevölkerung diesen Bruderkrieg nicht will. Und das ist im Grunde auch ein Argument dafür, dass man die Selbstverteidigung der Ukraine stärken muss, weil je höher der Preis ist, auch der menschliche Preis an gefallenen russischen Soldaten, den Putin zahlen muss, desto besser werden die Aussichten für die Ukraine, doch ihre Unabhängigkeit zu verteidigen.
12:22 im Gespräch mit Ralf Füchs, dem Gründer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, geht es diesmal um den russischen Überfall auf die Ukraine. Herr Füchs, Sie haben Wladimir Putins Motivation vorhin schon angesprochen. Putin bezog sich vor dem Überfall auf die Ukraine immer wieder auf die Intervention der NATO 1999 auf dem Balkan. Die intervenierte damals, weil im Kosovo ein Völkermord durch serbische Streitkräfte drohte. Und Putin behauptet, im Donbass drohe nun ebenfalls ein Völkermord. Ist das überhaupt stichhaltig gewesen?
Ich meine, das sind orwellianische Lügen. Ja? Also George Orwell, mit seinem berühmten Roman 1984, wo er sagt, die totalitären Regimes beruhen auf der Lüge. Ja? Das Krieg ist Frieden und diesem Fall ein bewaffneter Überfall einer Großmacht auf ein benachbartes Land ist Befreiung. Diese ganze Propaganda, die ja schon 2014 begonnen hat mit dem Maidan, mit der Demokratiebewegung in der Ukraine, die eine große Bürgerbewegung war für eine europäische Perspektive. Damals ging es ja gar nicht um die NATO, da muss man sich erinnern. Ja? Die Annexion der Krim und die russische Intervention in der Ostukraine 2014, das richtete sich gegen das Assoziationsabkommen der Ukraine mit der Europäischen Union. Und das wurde damals schon als faschistischer Putsch denunziert. Ja? Das ist so. Und das wird heute wieder beschworen, es würden die Banderisten in Kiew herrschen. Es ging um Denazifizierung der Ukraine. Das ist so zynisch, dass es einem fast die Sprache verschlägt. Ja, bei allen internen Problemen der Ukraine und Korruption und Oligarchen ist das doch ein demokratisches Land mit friedlichem Machtwechsel, mit politischem Pluralismus, mit einer freien Presse, mit einer sehr lebendigen Bürgergesellschaft. Und genau darum geht es. Das soll jetzt mit militärischer Gewalt wieder unterdrückt werden.
Warum hat Wladimir Putin sich überhaupt die Mühe gemacht, eine solch fadenscheinige, völkerrechtlich verbrämte Analogie vorzubringen?
Das hat ja eine ganz lange Tradition. Also man muss sich erinnern etwa an die sowjetische Intervention in Ungarn 1956 oder an den Einmarsch des Warschauer Pakts, übrigens mit Beteiligung von DDR-Truppen in Prag 1968. Auch die Niederschlagung des Volksaufstands in Ostdeutschland schon 1953, das wurde immer verbrämt als eine Militäraktion gegen einen faschistischen Putsch. Ja, das ist sozusagen die große Propagandalüge, eine imperialistische Politik und eine militärische Gewaltpolitik in die Tradition des Kampfs gegen den Faschismus zu stellen. Und ohne jetzt historische Parallelen überstrapazieren zu wollen, ich meine, wenn man sich ansieht, die Entwicklung des russischen Regimes unter Putin, das geht tatsächlich in Richtung einer, sagen, totalitären, sagen, Herrschaft. Und das ist einfach eine Verkehrung der Wirklichkeit, wenn ausgerechnet von Moskau aus behauptet wird, die Ukraine wäre ein undemokratisches Gebilde.
Nochmal zurück zu dieser Begründung oder dem Bezug auf Kosovo damals.
Völkermord, genau.
Genau, 1999. Serbiens Präsident Milosevic wurde ja letztlich wegen Völkermords dann vor einem Kriegsverbrechertribunal angeklagt. Ist es eigentlich vorstellbar, dass Putin da auch endet? Ich meine, schließlich hat er gegen das völkerrechtliche Verbot eines Angriffskrieges verstoßen.
Also ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft Beweismaterial sammelt und dokumentiert, welche Menschenrechtsverletzungen und welche Kriegsverbrechen bereits heute begangen werden. Es gibt ja sozusagen nicht nur Bombardierungen von Wohnhäusern, sondern es sind auch schon Hospitäler jetzt sozusagen beschossen worden. Also ich denke, ja, Putin wird sich verantworten müssen, nicht nur vor der Geschichte. Ich hoffe sehr, dass auch in Russland irgendwann ein Machtwechsel stattfindet, der dann dazu führt, dass die heutigen Machthaber sich auch noch einmal vor Gericht werden verantworten müssen.
Ja, aber das dürfte noch ziemlich weit hin sein. Sagen Sie, glauben Sie denn, Herr Füchs, dass Wladimir Putin mit dem Sieg über die Ukraine, wenn er denn käme, zufrieden wäre? Oder geht es da noch weiter?
Das ist ja keineswegs ausgemacht. Ja, also Ziel Putins ist, möglichst viel von dem alten Imperium wiederherzustellen. Dazu gehört, dass Belarus jetzt faktisch schon zu einem Satellitenstaat Russlands geworden ist. Die Intervention schon 2008 in Georgien mit dem faktischen Anschluss von Südossetien und Abchasien, das sind ja jetzt auch faktisch russische Kolonien. Ich glaube, dass seine Ambitionen weitergehen und dass er die Handlungsfähigkeit und die Entschlossenheit des Westens testet. Und wenn wir in dieser Auseinandersetzung versagen, ja, und wenn wir nicht bereit sind, ihm entschieden gegenüberzutreten, dann muss man damit rechnen, dass er auch versuchen wird, die NATO zu sprengen. Das ist eigentlich sein strategisches Ziel langfristig, die NATO zu zerstören. Und
wie
damit,
denn? Wie soll ihm das gelingen?
Ja, zum Beispiel, indem er eine Intervention startet gegen die baltischen Republiken, die nur durch einen 60 Kilometer breiten Korridor mit Polen verbunden sind. Und wenn eine solche Situation entsteht, dann kommt natürlich die Frage, kann die NATO ihre Beistandsgarantie einlösen? Ich glaube, dass Putin die liberalen Demokratien verachtet, dass er auf unsere Schwäche spekuliert. Und wenn man ihm da Raum gibt, dann ermutigt man ihn, immer noch den nächsten Schritt weiterzugehen.
Aber nun droht Putin ja sogar schon mit atomarer Vergeltung für den Fall, dass der Westen der Ukraine in irgendeiner Weise zur Hilfe eilt. Haben diejenigen recht, die Abschreckung schon immer für unnütz gehalten haben?
Ja, die werden gerade dann massiv widerlegt. Wir haben zugelassen über die letzten 20 Jahre oder es willentlich betrieben, ja, die Friedensdividende einzufahren, die Bundeswehr massiv abzurüsten, bis zu einem Punkt, wie jetzt gerade wieder der Inspekteur des Heeres ja öffentlich erklärt hat, wo sie faktisch nicht einsatzfähig ist. Das betrifft übrigens auch die Aktionsfähigkeit der NATO, also die Fähigkeit, Truppen sehr schnell zu mobilisieren und über größere Entfernungen zu verlegen, etwa um den baltischen Republiken zu Hilfe zu kommen, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, wir haben uns im Grunde darauf verlassen, dass es keinen Krieg mehr in Europa gibt und dass wir in einem Zeitalter sind, in dem alle Konflikte durch Verhandlungen und wirtschaftliche Verflechtungen und Kompromiss gelöst werden können. Und jetzt sind wir damit konfrontiert, dass uns der Kreml nicht nur mit Krieg droht, sondern dass er tatsächlich auch militärische Macht als Mittel einsetzt, um seine politischen Ziele zu verfolgen. Und dem Westen droht, wenn ihr uns in die Quere kommt, dann werden wir mit atomaren Schlägen antworten. Und dass es da bei uns keinen Aufschrei gibt, das irritiert mich extrem.
Ja. Immerhin, die NATO hat ja ihre Verteidigungspläne für Osteuropa jetzt aktiviert. Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Westen jetzt in dieser Lage?
Also kurzfristig geht es meines Erachtens darum, alles zu tun, um die Selbstverteidigung der Ukraine zu stärken. Und mich macht es, muss ich offen sagen, etwas fassungslos, welche Rolle unsere Regierung dabei spielt, ja, dass wir immer noch uns gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen in einer Situation, in der die einen verzweifelten Abwehrkampf führen. Da geht es vor allem um Luftabwehrsysteme. Ich glaube, die Bodentruppen, die ukrainischen, könnten sich behaupten gegen die russische Intervention. Es geht darum, die Luftüberlegenheit der russischen Streitkräfte zu brechen.
Aber wäre das jetzt, sagen wir mal so um 12.45 Uhr, ja, wäre das jetzt überhaupt noch möglich, wo die Stunde eigentlich schon verstrichen ist?
Ich glaube nicht, dass sie schon verstrichen ist. Natürlich ist das ein verzweifelter Wettlauf mit der Zeit. Niemand von uns weiß, wie lange sich die Ukrainer noch behaupten können, wann Kiew fallen wird, was das dann für Konsequenzen für den Rest des Landes haben wird. Aber solange die Grenze nach Polen noch offen ist und die Möglichkeit besteht, sollten wir die Ukraine in ihrer Verteidigung unterstützen und gleichzeitig alles tun, um Putin und dem russischen Regime die finanziellen Ressourcen für diesen Krieg zu entziehen. Und das hieße, Russland aus SWIFT, dem internationalen Zahlungssystem, auszuschalten. Und dass wir auch da wieder eine hinhaltende und verhindernde Rolle innerhalb der Europäischen Union spielen, das kann ich schwer nachvollziehen.
Der Westen beschränkt sich bisher auf Sanktionen. Aber solche Sanktionen, auch die Androhung von massiven Sanktionen, haben den Kreml ja nicht von der Verfolgung seiner Kriegsziele abgehalten. Also warum sollte man die überhaupt noch verfolgen? Haben die sich nicht schon als untauglich erwiesen?
Nein, ich glaube, dass wir bisher nicht wirklich das Sanktionsarsenal ausgeschöpft haben. Bei uns gibt es, glaube ich, so eine unausgesprochene Zurückhaltung, dass wir keine Sanktionen verhängen wollen, die uns selbst wehtun, die uns selbst etwas abverlangen. Ja, also etwa ein Embargo auf russische Öl- und Gaslieferungen. Das ganze Regime in Russland, auch übrigens sein Militärapparat, hängt ab vom Export von Öl und Gas. Das wäre die wirksamste Möglichkeit, neben der Unterbrechung des internationalen Zahlungsverkehrs.
Aber Bundeskanzler Scholz hat sich doch immerhin dazu jetzt in letzter Minute durchgerungen, Nord Stream 2 von der Inbetriebnahme erstmal abzukoppeln.
Aber das ist ja noch nicht der Schritt zu sagen, wir verhängen ein Embargo gegen russische Öl- und Gaslieferungen. Das würde uns natürlich in eine schwierige Situation bringen, weil wir uns so weitgehend abhängig gemacht haben von seinen russischen Gaslieferungen. Übrigens ist Russland auch ein großer Öllieferant nach Deutschland. Das heißt, wir müssen komplett und in kurzer Zeit unser Energiesystem umstellen. Wir müssen Gasimporte diversifizieren, gleichzeitig versuchen, möglichst schnell erneuerbare Energien auszubauen, den europäischen Energieverbund zu erweitern. Aber wenn wir uns nichts abverlangen mit Sanktionen, dann werden sie auch gegenüber Russland nicht wirken. Ja, wir müssen selbst bereit sein, einen Preis zu zahlen für die Verteidigung der europäischen Sicherheitsordnung. Wir müssen begreifen, was auf dem Spiel steht. Das ist nicht nur die Freiheit und Unabhängigkeit der Ukraine, das ist die ganze politische Architektur Europas, die auf Selbstbestimmung der Nation, auf gleiche Souveränität aller Staaten aufgebaut war, auf Gewaltverzicht. Und das wird gegenwärtig alles über den Haufen geworfen. Das betrifft auch unsere eigene Sicherheit.
Also das Recht des Stärkeren im internationalen Umgang mit anderen, das ist mit diesem Krieg wieder da, deutlich sichtbar. Halten Sie das wirklich schon für das Ende der regelbasierten liberalen Weltordnung oder kann man dieses Ende noch umkehren?
Ich bin nicht fatalistisch. Ich glaube nicht, dass diese Auseinandersetzung schon verloren ist. Aber Sie haben genau beschrieben, worum es jetzt geht. Ja, ob wir zurückfallen aus einer regelbasierten internationalen Ordnung, ein bisschen idealistisch gesprochen, Herrschaft des Rechts. Natürlich hat Machtpolitik immer eine Rolle gespielt und wird auch weiter eine Rolle spielen. Aber doch eine Verrechtlichung und Zivilisierung von internationalen Konflikten. Und dahinter drohen wir jetzt wieder zurückzufallen in das Recht des Stärkeren. Und das hat auch übrigens ökonomische Auswirkungen auf uns. Wir sind so mit der Weltwirtschaft verflochten, wir sind so stark exportorientiert, dass wir im Grunde abhängig sind, auch wirtschaftlich, von einer friedlichen und zivilisierten Weltordnung. Und wenn das jetzt in Frage gestellt wird, dann hat das nicht nur politische Rückwirkungen, sondern gefährdet auch unser Wirtschaftsmodell. Deshalb haben wir ein eigenes Interesse, diese liberale Weltordnung zu verteidigen. Das gilt auch gegenüber China. Ja? Russland ist im Grunde jetzt der Minenhund. Ja? Das ist jetzt eine exemplarische Auseinandersetzung, ob der Westen mehr oder weniger passiv zusieht, wie die Ukraine mit Gewalt überrollt wird. Das gucken sich die Chinesen sehr genau an.
Die Verkörperung dieser regelbasierten Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist die UNO, sind die Vereinten Nationen. Aber im Sicherheitsrat ist jetzt eine Verurteilung des russischen Überfalls auf die Ukraine gescheitert.
Russland, weil sie im Vetomacht sind.
Nun ja, ja, aber zeigt das nicht, dass die UNO im Grunde obsolet ist?
Wir haben ja keine bessere internationale Organisation, in der tatsächlich alle Staaten vereinigt sind und versuchen müssen, auszuhandeln, wie die zukünftige Weltordnung aussieht. Ja, das gilt ja auch für andere Fragen, ob das Klimapolitik ist oder die Bekämpfung von Armut und humanitären Krisen. Wir brauchen multilaterale Institutionen, wir brauchen ein Gefüge von Dialog und Zusammenarbeit, aber so wie die UNO heute konstruiert ist mit dem Sicherheitsrat, wird sie zunehmend dysfunktional. Da haben Sie recht. Ja, solange
also eine Neukonstruktion tut Not.
Ja, das ist aber natürlich die Quadratur des Kreises, weil eine Reform etwa des Sicherheitsrats, über die ja schon lange diskutiert wird, also eine Erweiterung um andere Staaten, vielleicht auch ein Rotationsprinzip und auch eine Überwindung des Vetorechts dieser fünf Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Das scheitert wiederum daran, dass sie das Vetorecht haben und nicht bereit sind, ihre Privilegien abzugeben.
12:22 im Gespräch mit Ralf Füchs, dem Gründer der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, geht es um den russischen Überfall auf die Ukraine. Herr Füchs, Sie haben vorhin schon die deutsche Russlandpolitik bzw. das deutsche Verhalten in dieser Krise verurteilt. Was halten Sie denn eigentlich davon, dass eine grüne deutsche Außenministerin einerseits starke Worte zur Verurteilung gegen Moskau findet, aber voll und ganz auf Diplomatie beharrt?
Ja, wir haben ja keine andere Möglichkeit als Diplomatie, wobei Sanktionen zu Diplomatie gehören, wenn wir nicht in einem militärischen Konflikt mit Russland verstrickt werden wollen. Und das will niemand, weil das tatsächlich die Gefahr eines Dritten Weltkrieges wäre. Aber wenn das klar ist, ja, wir werden der Ukraine keinen militärischen Beistand leisten in Form von Truppen, von deutschen und sagen NATO-Soldaten auf ukrainischem Boden, dann müssen wir alle anderen Möglichkeiten, sie zu unterstützen und Putin abzuschrecken, nutzen. Und das ist eigentlich so meine Kritik und auch ein bisschen meine Verzweiflung daran, dass wir da eigentlich immer etwas zu langsam, zu wenig, ja, wir haben bis zum Schluss uns festgeklammert an Nord Stream 2, obwohl klar war, das ist ein Projekt, was die Sicherheit der Ukraine gefährdet und Europa spaltet. Wir haben sogar ein Veto eingelegt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine durch Dritte, in diesem Fall von Estland. Ja, jetzt wieder der hinhaltende Widerstand gegen SWIFT. Und ich glaube, da steht viel mehr noch auf dem Spiel, nämlich die Glaubwürdigkeit Deutschlands als zuverlässiger Verbündeter und Partner. Und wenn man in die Stimmen aus Mittelosteuropa sagen hört, die verstehen inzwischen sagen unsere Politik nicht mehr und sagen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in den Ruf kommen, eines Sicherheitsrisikos und eines unzuverlässigen Verbündeten.
Na, diesen Ruf hat Deutschland sich ja im Grunde schon erworben durch seine sehr zögerliche Haltung zu Nord Stream 2. Was hieße denn ein russischer Sieg in der Ukraine für Deutschlands Position in Europa? Wären dann harte Entscheidungen nötig oder sind die schon gefallen?
Na, ich glaube, dass wir immer noch in einem Lernprozess sind, in der neuen Wirklichkeit anzukommen, dass wir es mit einem Russland zu tun haben, das ein Gegner des demokratischen Europa ist und mit einer Macht, die nicht davor zurückschreckt, militärische Gewalt einzusetzen, wenn sie überlegen ist. Ja, Russland hat heute faktisch die Eskalationsdominanz, so nennen das die Militärs. Das heißt, Russland kann entscheiden, in welchem Ausmaß es militärische Gewalt anwendet, weil es nicht fürchten muss, dass es auf eine entsprechende Gegenwehr trifft. Und niemand kann sich darauf verlassen, dass dann die Amerikaner mit strategischen Atomwaffen Europa verteidigen werden und damit den Untergang der Welt einleiten. Das heißt, wir müssen wieder mehr auch in die europäische Verteidigung und Sicherheit investieren und die Politik gegenüber Russland, so nötig Dialog und Diplomatie sind, muss sich auf unsere Fähigkeit von Abschreckung stützen können. Das galt übrigens auch für Willy Brandt. Es wird ja immer wieder die Entspannungspolitik beschworen und dabei vergessen, dass der Anteil der Militärausgaben am Bundeshaushalt nie höher war als zu den Zeiten von Willy Brandt und dass seine Entspannungspolitik fest in die NATO eingebunden war und Helmut Schmidt als sein Nachfolger die Nachrüstung durchgesetzt hat bei den Mittelstreckenraketen, weil er gesagt hat, wir dürfen niemals militärisch erpressbar werden, weil wir dann auch politisch erpressbar sind.
Herr Füchs, das Zentrum Liberale Moderne, das Sie mitbegründet haben, das erinnert heute mit einer Installation am Brandenburger Tor an die Annexion der Krim vor genau 8 Jahren. Das war schon länger geplant. Es sind nun aber auch Friedenskundgebungen angesagt in Berlin. Das sind die ersten großen, muss man sagen. Dabei war der russische Krieg gegen die Ukraine ja eine Katastrophe mit Ansage. Wie erklären Sie dieses Zögern der deutschen Friedensbewegung?
Also es gibt nicht die deutsche Friedensbewegung. Das waren immer sehr unterschiedliche Strömungen. Das ist schon in den Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, als ich politisch sozialisiert worden bin, auch in der Auseinandersetzung damals um Pershing und SS-20, da gab es im Grunde immer diese zwei Strömungen. Es gab die im Grunde eigentlich eine Anti-NATO, eine Anti-Amerika, eine Anti-Bundeswehr-Bewegung war, und es gab diejenigen, die sagen, auch die Rüstung der Sowjetunion kritisiert haben und die für die Gemeinsamkeit von Menschenrechten und von demokratischen Bewegungen in West und Ost eingetreten sind. Und wir sind jetzt immer noch offenbar in dieser alten Auseinandersetzung, wo ein Teil dieser Friedensbewegung gar nicht wahrhaben will, von wem heute die Aggression und die Gefährdung des Friedens ausgeht, und dass Verteidigung des Friedens nicht einfach nur bedeuten kann, zu rufen, nie wieder Krieg, sondern dass man sich gegen den Aggressor stellen muss. Und dass
es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer. Am Mittwoch schwenkte eine Handvoll Aktivisten Fahnen mit einer Friedenstaube, aber dazu dann auch Plakate, die zu Zusammenarbeit und Freundschaft mit Russland aufriefen und die Schuld an der Eskalation den USA zuschoben, so wie Sie das schon gesagt haben. Aber Herr Füchs, Frieden schaffen ohne Waffen, dieses Motto, das wird ja auch von Politikern etablierter Parteien hochgehalten. Ist dieser deutsche Idealismus ein historischer Irrtum?
Ich bin mir gar nicht sicher, Frau Mattei, ob das wirklich Idealismus ist oder ob das nicht eine Art von ohne uns Mentalität ist. Ja, wir wollen nicht verwickelt werden in Konflikte, die uns etwas abverlangen. Ja, wir wollen eigentlich eine große Schweiz sein, die mit der ganzen Welt Geschäfte macht und sich ansonsten aus den Konflikten heraushält. Und wenn man über Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg redet, dann ist das eben nicht nur nie wieder Krieg, sondern es ist auch eben nie wieder Völkermord, und es ist die Verhinderung von militärischen Angriffskriegen. Und das heißt auch, dass man bereit sein muss, Mächten, die auf Krieg und Gewalt setzen, mit militärischer Abschreckung gegenüberzutreten. Also dieses Friedensschaffen ohne Waffen, das hatte immer ein sehr weltfremden, einen idealistischen Zug. Wenn man auf eine Macht trifft, die dann gewaltbereit ist, dann stößt der Pazifismus an seine Grenzen.
Und diese Macht haben wir jetzt in Form von Russland endgültig getroffen.
Ja.
Also die deutsche Außenpolitik, die sich eben lange an diesem Grundsatz orientiert hat, wonach Frieden und Sicherheit in Europa nur mit Russland, also im Zusammenarbeiten mit Russland geht, das war dann, wenn ich Ihnen folge, ein Denkfehler, daran festzuhalten, dass Interessenkonflikte nur friedlich beizulegen sind.
Das war eine Vorstellung, die in den 90er Jahren einen gewissen Realismus hatte. Ja, das war ja die Zeit, in der es auch eine sehr intensive Zusammenarbeit gab. Übrigens trotz der Osterweiterung der NATO. Ja, noch 1998 wurde die NATO-Russland-Akte gemeinsam ausgehandelt und beschlossen. Damit hatte Russland faktisch die NATO-Osterweiterung akzeptiert. Aber wir haben gesagt, wir betten das ein in Rüstungskontrolle, in ein System gegenseitiger Sicherheit, militärische Transparenz. Russland wurde aufgenommen in die Welthandelsorganisation, in die internationalen Finanzinstitutionen. Es gab die G8 mit Russland, also ein ganzes Geflecht eigentlich von Kooperationen. Damals Deutschland, Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Da konnte man tatsächlich noch glauben, dass Sicherheit nur mit Russland, aber inzwischen hat der Kreml eine Wendung vollzogen, weg von der Integration und Zusammenarbeit mit dem Westen zu einer Politik der Konfrontation. Und das haben wir zu lange unterschätzt. Und deshalb brauchen wir heute eine sehr nüchterne und realistische Politik, die europäische Sicherheit gegen Russland verteidigt. Das bekommen wir gerade vor Augen geführt.
Eine etwas persönliche Frage mit Bitte um relativ kurze Antwort. Sie waren ja führender Grünen-Politiker, haben 20 Jahre lang die Böll-Stiftung geleitet. Die Grünen sind auch aus der Friedensbewegung entstanden. Was bedeutet denn dieser Krieg in der Ukraine für Ihre Partei? Ist das eine Zerreißprobe heute noch?
Ich hoffe das nicht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Grünen so fundamental mit Fragen von Krieg und Frieden konfrontiert sind. Wir hatten eine sehr schmerzhafte und heftige Auseinandersetzung damals schon bei dem jugoslawischen Zerfallskrieg mit der serbischen Aggression gegen Bosnien. Da ging es schon um eine humanitäre Intervention, es ging um Waffenlieferungen an die Bosniaken, die damals einer militärischen Überlegenheit Serbiens ausgeliefert waren. Wir hatten die Auseinandersetzung um dann Kosovo, um die Intervention. Also die Grünen haben eine lange Geschichte, sich sehr ernsthaft mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Wir haben ein bisschen dieser Lehren wieder vergessen in den letzten 10 Jahren und wir müssen sie jetzt sehr schnell wieder lernen.
Vielen Dank, Herr Füchs.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.